Jörg Schüttauf liest jetzt den Schluss des Romans Maifliegenzeit von Matthias Jügler. Die Begegnung von Vater und Sohn nach 40 Jahren verläuft konfrontativ und schwierig. Sie sind einander extrem fremd. Daniel, der von seinen Adoptiveltern Martin genannt wurde, glaubt Hans nicht, dass seine leiblichen Eltern keine verantwortungslosen Alkoholiker gewesen sind, denen das Kind weggenommen werden musste.
Ich weiß, dass ihr lieber gesoffen habt, als euch um mich zu kümmern. Und dass ich beinahe verhungert wäre. Und dass ihr mich immer wieder an irgendeine Schnapsdrossel aus der Nachbarschaft gegeben habt, während ihr feiern gegangen seid. Das stimmt einfach nicht. Wir haben dich nicht einmal gesehen, verstehst du? Komm doch zu uns nach Größnitz, da ist dein Grab. Ich kann dir deine Sterbeurkunde zeigen.
Der Beweis, eine von Katrin und Hans unterschriebene Adoptionsfreigabe in seiner Akte.
Heute glaube ich zu wissen, dass wir beide gleichermaßen resigniert waren, dass das Gespräch zu diesem Zeitpunkt schon hätte beendet werden können, weil wir wussten, dass wir einander nicht glaubten. Das, was wir für die Wahrheit hielten, der eine wie der andere, würde weiterhin gelten, egal was nun noch gesagt würde. Dass ich wirklich davon ausgegangen war, alles könnte bei unserer Begegnung zu einem guten Ende finden, erschien mir plötzlich so naiv, dass ich mich beinahe schämte. Während ich dies dachte, sank ich zusammen und genauso wie damals im Krankenhaus, als man uns mitteilte, dass Daniel verstorben sei, fühlte ich eine große, nicht zu bändigende Mattigkeit aufsteigen und die Versuchung, ihr nachzugeben, mich einfach hinzulegen und die Augen zu schließen, war groß in diesem Moment. Mein Kind lebte, das wusste ich, aber es würde vermutlich nie mein Kind sein können. Mein Blick verschwamm, und ich hätte viel dafür gegeben, einfach zu verschwinden. »Gib doch endlich zu, dass du mich weggegeben hast«, sagte Daniel, noch immer mit gesenkter Stimme. »Willst du nicht einfach zugeben, dass du damals einen Fehler gemacht hast?« Ich sagte nichts dazu. Ich konnte es einfach nicht. Ich betrachtete den hellen Streifen Sonne auf den Boden fließen, den Staub, der darüber flog. Meine Lippen waren trocken, meine Hände kalt. »Also gibst du es zu«, sagte er. Es gab nichts zu gestehen, das wusste ich. Aber ich hatte nicht mehr die Kraft, ihn davon zu überzeugen. Plötzlich stand er vor mir, streckte seine Hand aus. Ich sah zu ihm hinauf und dann, ohne dass ich wusste, wie mir geschah, nahm ich seine Hand, die warm war, groß und weich, und er zog mich zu sich. Dies war das erste Mal, dass mein Sohn mich wirklich fest und lang anhaltend umarmte und nicht einfach nur seine Hände auf meine Schultern legte, so wie er es vor seiner Bürotür getan hatte. Manchmal in meinen Träumen sehe ich den Mann vor mir, der Daniel hatte großziehen dürfen, der sich von ihm hatte Pa nennen lassen und der vor langer Zeit einmal ein Pappschild in die Höhe reckte, auf dem »Uns geht es gut« stand. Wenn ich morgens dann länger als gewöhnlich im Bett liegen bleibe, frage ich mich, ob er damals gewusst hat, dass Daniel offiziell für tot erklärt wurde, ob er es vielleicht nur geahnt hat, das Offensichtliche, aber nicht sehen wollte, oder hatte jemand zum richtigen Zeitpunkt geschwiegen und so dafür gesorgt, dass Daniels Adoptiveltern tatsächlich nicht klar war, was es mit ihm auf sich hatte. Bestand also die Möglichkeit, dass er bloß Nutznießer einer Situation geworden war, von der er nichts wusste? Warum, verdammt nochmal, wurde ein Kind für tot erklärt, um es dann zur Adoption freizugeben? Katrin und ich hatten nie Probleme mit der Staatssicherheit gehabt. Aus welchem Grund hätte man uns also so etwas antun sollen? Es gab eine Zeit, da ließ mich die Tatsache, dass ich keine Antworten würde finden können, nachts kaum schlafen. Auch heute noch, gut ein Jahr, nachdem ich Daniel zum ersten Mal gesehen habe, stelle ich mir ab und an all diese Fragen. Aber die Enttäuschung darüber, dass die Lücke bestehen bleibt, ist weniger herb. Und die Unruhe, die sich dann jedes Mal auf mich herabsenkt, hat längst an Intensität verloren. Dass ich meinen Frieden mit allem gemacht habe, kann ich nicht gerade von mir behaupten. In Unfrieden lebe ich jedoch auch nicht. Nach meiner Rückkehr aus Leipzig ließ ich eine längst vergessen geglaubte Gewohnheit wieder aufleben. Ich begann regelmäßig Briefe zu schreiben an Daniel. So wie ich vor langer, langer Zeit Katrin Briefe schrieb. Auch wenn ich nie eine Antwort bekam, so glaubte ich doch fest daran, dass Daniel meine Briefe las, und ich stellte mir vor, dass er sie aufbewahrte und von Zeit zu Zeit zur Hand nahm. Dieser Gedanke hatte etwas ungemein Tröstliches, und es gab Tage, vor allem wenn das Wetter umschlug, da spürte ich ein Ziehen im Oberschenkel, während ich mit Anne einen Film sah, während ich im Bett lag und las oder wenn ich den Rasen im Garten mähte. Ich bildete mir dann jedes Mal ein, dass es sich bei diesem Ziehen nur um ein Zeichen handeln konnte. Ein Zeichen dafür, dass Daniel im Begriff war, mir just in diesem Augenblick zu antworten. Das mag lächerlich klingen, ich weiß, aber es half ungemein. Und die Vorstellung, dass mein Sohn in seinem Haus am Kospudener See sitzt und mir gerade einen Brief schreibt, den ich dann ein paar Tage später mit zitternden Händen öffnen würde, war einfach zu schön, um ihr nicht zu erliegen. Vor einem Monat saß ich in drückender Hitze am Fluss. Es war einer jener Tage, an denen mein Köder Stunden im Wasser lag, ohne auch nur das geringste Interesse irgendeines Fisches zu wecken. Es waren weit über 30 Grad, und selbst im Schatten der Silberweide, unter der ich saß, war es kaum auszuhalten. Der Schweiß lief mir über die Stirn und brannte in den Augen. Ich war müde und durstig. In ein paar Minuten würde ich meine Sachen zusammenpacken und nach Hause gehen. Das stand fest. Plötzlich hörte ich das Glöckchen, das an der Rutenspitze befestigt war. Ein Fisch hatte mein Wurmbündel genommen, vermutlich ein Karpfen, denn ich hatte an dieser Stelle schon ein paar fangen können in den letzten Wochen. Und auf Karpfen hatte ich es auch an diesem Tag abgesehen. Dass es ein großer Fisch sein musste, sah ich sofort, denn die Rute drohte ins Wasser gezogen zu werden. Ich sprang auf, nahm sie in die Hand und riss sie nach oben, damit der Haken in das Maul des Fisches eindringen konnte. Nun, das wusste ich, würde ich innerhalb weniger Augenblicke bestimmen können, ob das, was er gebissen hatte, wirklich ein Karpfen war. Jeder Fisch hat seine unverkennbaren Eigenheiten im Kampf. Ein großer Karpfen würde wütend davonschwimmen, gegen die Strömung, unaufhaltsam, wie ein Zug in voller Fahrt. Die Rollenbremse würde laut surren und währenddessen Schnur freigeben. Ein Döbel würde meine Rute zittern lassen, mal Strom aufflüchten, mal Strom ab, so als könnte er sich einfach nicht entscheiden, nur um dann bald darauf kraftlos aufzugeben und in meinem Kescher zu landen. Aber es war weder ein Karpfen noch ein Döbel. Die Kopfschläge, schnell und ungeheuer stark, passten nicht dazu. Der Fisch flüchtete auch nicht, was mich überraschte. Er stand in der Strömung, am Grund des Flusses, und schüttelte den Kopf, wie ich in der Rute spürte, als sagte er immerzu, nein, nein, nein. Es war kein Aal. Es war auch keine Brasse. Kein Aaland oder Barsch. Das, was mir an den Haken gegangen war, hatte ich noch nie zuvor an der Angel gehabt. Das wusste ich sofort. Vor gar nicht allzu langer Zeit war mir zu Ohren gekommen, dass jemand in der Unstrut einen riesigen Stör von knapp 2 Metern Länge gefangen hatte. Das war eine kleine Sensation gewesen. Während ich darüber nachdachte, ob es ein Stör sein könnte, einer dieser wuchtigen, dickschädeligen Fische, erhöhte sich der Druck, der auf der Rute lastete, um ein Vielfaches, und die Bremse gab plötzlich Schnur frei. Offenbar hatte der Fisch seine Taktik geändert. Jetzt stürmte er davon, gegen die Strömung, wie ein Karpfen, nur dass er immer wieder stehen blieb, so als habe er keine Kraft mehr, was nicht der Fall war, wie ich spätestens dann merkte, wenn er wieder davonzog. Geduld, das hatte mir mein Vater vor Jahrzehnten beigebracht, brauchte man als Angler gleich zweimal, bevor der Fisch beißt und danach. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die einen großen Fisch förmlich aus dem Wasser zwingen wollen, als hätten sie keine Zeit, die viel zu viel Druck ausüben und an der Rute zerren, bis die Schnur schließlich laut knallend reißt und das blanke Ende schlaff in der Strömung hängt. Die Kraft des Fisches war enorm. Er zog und zog. Jedes Mal, wenn er stehen blieb und sich nicht rührte, dachte ich, dass es nun aus war mit ihm. Aber immerzu überzeugte er mich kurze Zeit später vom Gegenteil und schwamm wieder davon. Schließlich hatte er so viel Schnur von der Rolle gezogen, dass ich begann, ihm zu folgen. Ich ließ meine Angelausrüstung zurück und ging stromauf, dem Fisch hinterher. Es war nicht einfach, sich einen Weg zu bahnen durch all das Gestrüpp. Ich stieg über den Stamm einer Esche, die vor Jahren vom Blitz getroffen wurde und mir nun im Weg lag. Gleichzeitig musste ich mich vor den Stacheln der Brombeeren rechter Hand in Acht nehmen. Als ob der Fisch spürte, dass die Gelegenheit günstig war, wechselte er plötzlich die Richtung und schwamm stromab. Der Druck, der all die Zeit auf Schnur und Rute gelastet hatte, gegen den ich mich gestemmt hatte, war mit einem Mal verschwunden, und ich, auf dem Stamm stehend, im Begriff wieder auf den Boden zu springen, verlor das Gleichgewicht und fiel auf die Knie. Die Schnur war schlaff, und ich glaubte, den Fisch verloren zu haben. Ich fluchte und fluchte, wischte mir den Schweiß aus der Stirn und konnte kaum etwas sehen, so sehr brannte es in den Augen. Plötzlich spürte ich ihn wieder, den massiven Druck auf der Schnur und Rute. Ich folgte dem Fisch erneut flussabwärts, fast bis zu der Stelle, an der er meinen Köder genommen hatte. Seit dem Biss waren sicher schon 20 Minuten vergangen. Inzwischen verlor nicht nur der Fisch an Kraft, auch ich hielt die Rute nun mit beiden Händen fest und atmete flach. Die Fluchten des Fisches wurden träger und kürzer. Irgendwann konnte ich die ersten Meter gut machen. Ich kurbelte ihn Stück für Stück Richtung Ufer. Von einem Moment auf den anderen schien er sich ergeben zu haben. Ich konnte den Fisch ohne Gegenwehr herankurbeln, langsam, aber stetig. Alles, was er mir noch entgegenzusetzen hatte, war sein Gewicht, das in der Strömung hing. Es fühlte sich an, als hätte ich einen großen Sack am Haken, schwer und ohne jedes Leben. Schließlich sah ich den Fisch, und der Anblick ließ mich erschaudern vor Freude und Glück. Ich erkannte den breiten, spitz zulaufenden Kopf einer Barbe. Ich zog sie in flacheres Wasser und nun zeigte sich die Barbe in Gänze. Sie war mindestens 90 Zentimeter lang und vielleicht 8 Kilogramm schwer. Der Haken saß in der oberen Lippe, so weit vorne, dass die Tatsache, dass er nicht schon längst ausgeschlitzt war, einem Wunder glich. Der Kescher lag an meinem ursprünglichen Angelplatz. Ich konnte ihn sehen, aber das nützte mir nichts. Ich würde die Barbe mit der Hand landen müssen. Also rutschte ich die Böschung nach unten, glitt mit beiden Füßen ins Wasser, sank sofort in den Schlamm, legte die Angel beiseite und wusste, dass ich wenige Sekunden davor stand, nicht nur die erste Barbe meines Lebens in den Händen zu halten, sondern vermutlich auch die größte, die jemals in der Unstrut gefangen wurde. Wenn ich Anne von der Klugheit der Fische erzählt hatte, von ihrem Argwohn, ihrer Listigkeit, von ihrem Gespür für den richtigen Moment, was gelegentlich vorgekommen war, hatte sie mich immer ausgelacht. Angeln, hatte sie feixend gesagt, sei nun mal ein sehr spezielles Hobby für sehr spezielle Menschen. Seit dem Abend vor einem Monat jedoch, als ich ihr in der Küche sitzend berichtete, was die Barbe getan hatte, während ich schon die Schnur in den Händen hielt und drauf und dran war, sie am Kopf zu packen und aus dem Wasser zu hieven, macht sie sich nicht mehr über mich lustig, wenn ich von der Klugheit der Fische spreche. Vielleicht hatte die Barbe in ihrem vermutlich 15 Jahre langen Leben schon ein paar Mal am Haken eines Anglers gehangen. Vielleicht hatte sie also gewusst, dass sie irgendwann nur so tun müsste, als hätte sie die Kraft verlassen. Ich wollte den, wie ich glaubte, völlig ermüdeten und zu keiner Bewegung mehr fähigen Fisch gerade packen. Da schlug die Barbe einmal kräftig mit ihrer tellergroßen Schwanzflosse und verschwand zurück in die Tiefe. Ich griff nach der Rute, spürte schon, wie der Druck sich erhöhte, aber ehe ich mich versah, wurde die schlaffe Schnur von der Strömung davongetragen und die Rute war plötzlich federleicht. Der Haken war ausgeschlitzt. Ich stand eine Weile regungslos da. Heißer Wind streifte meine Stirn. Die Sonne drückte auf meinen Kopf. Ich wusste, was nun folgen würde. Ich würde wütend fluchen, laut und lang anhaltend, so wie ich es immer in den letzten 40 Jahren gemacht hatte, wenn ich einen Fisch nach intensivem Drill verlor, was ab und an vorgekommen war. Ich stand mit klopfendem Herzen im Schlamm, hielt nach wie vor die Rute in der Hand, sah auf das vorbeiziehende, kastanienbraune Wasser, aber ich fluchte nicht. Da war keine Wut und auch kein Zorn. Ich war auf eine seltsame Art ruhig und gelassen. Plötzlich hörte ich eine kehlige, tiefe Stimme hinter mir rufen. »Das war ein richtig Dicker!« Ich drehte mich um, blickte die Böschung hinauf und sah einen Mann um die 50, der ein camouflagefarbenes Hemd trug. Aus seinem Rucksack schaute eine Angel heraus. Er musste mich schon eine Weile beobachtet haben. Ich kannte sein Gesicht, so wie ich die Gesichter der meisten Angler in der Gegend kenne. Ich wusste, worauf sie fischten und an welchen Stellen, aber mit keinem von ihnen hatte ich je mehr als ein paar Sätze gewechselt. »Mensch«, rief er gedehnt, »damit wärst du in die Zeitung gekommen.« Er war aufgeregt und ungehalten. Ich erkannte es an seiner Stimme, die förmlich kochte. Er schüttelte immerzu den Kopf über mein Angelpech. Er schirmte sich die Augen gegen die Sonne ab und rief, »So eine verdammte Scheiße aber auch! Da hast du den Fisch deines Lebens am Haken und verlierst ihn dann!« Jetzt begann er zu gestikulieren, schüttelte dabei immer noch den Kopf. Es war ihm ein Anliegen, mir die ganze Tragik dieses Verlusts begreiflich zu machen. »So ein Pech aber auch!« rief er, »so ein verdammtes Pech!« Ich sagte nichts. Ich stand nach wie vor mit den Schuhen im Schlamm. Meine Hose hatte sich schon bis zu den Knien mit Wasser vollgesogen. Schließlich kletterte ich die Böschung nach oben, stellte mich neben den Angler, der einen herben Geruch verströmte, wie ich feststellte, und der immer noch ungläubig den Kopf schüttelte. Ich sah ihn ausdruckslos an und fragte mich, warum ich das tat. Einen Augenblick lang dachte ich, es gäbe ihn gar nicht. Er wäre meiner Fantasie entsprungen. Schließlich saß ich schon seit Stunden in der erbarmungslosen Hitze dieses Tages und hatte nicht allzu viel getrunken. Aber er stand vor mir. Das war Fakt. Sein Schatten fiel auf mein Gesicht. Ich sah die Schweißperlen auf seiner Stirn, die rötlichen Flecken auf seinen glänzenden Wangen. Er legte seinen Kopf schief und musterte mich misstrauisch. »Ist alles in Ordnung mit dir?« fragte er und stemmte seine Hände in die Hüften. Er sah nun auf eine etwas dümmliche Art und Weise trotzig aus. »Warum sagst du nichts? Ärgerst du dich denn gar nicht? Das war der Fisch deines Lebens, verdammt!« Er hatte einen anderen Ton angeschlagen. Seine Empörung galt nun nicht mehr meinem Pech und dem Fisch, der davongekommen war, sondern mir und dem Umstand, dass ich ihn ignorierte und dass ich den Fisch, die Unstrut und Petrus, nicht zusammen mit ihm verfluchte. Tatsächlich ärgerte ich mich kein bisschen darüber, mit leeren Händen dazustehen. Und dies zu begreifen, verwunderte mich. Ich erinnerte mich an all die Angeltage, an denen die Fische nach langem Kampf noch gewonnen hatten. Um ein Haar hätte ich mal einen Meterhecht gefangen. Um ein Haar hätte ich mal einen wirklich kapitalen Zander gefangen. Und um ein Haar einen sicher 1,5 Meter großen Wels. Jedes Mal, wenn ich den Fisch wieder in der Unstrut verschwinden sah, hatte ich alles und jeden verflucht. Fast so wie der Angler, der mir nun gegenüberstand. Ich war tagelang untröstlich gewesen. Nun aber verhielten sich die Dinge anders. Ich musste plötzlich lachen, sah in das faltige, glänzende Gesicht vor mir und konnte mich nicht mehr bremsen. Ich lachte aus vollem Halse und das tat gut. Es war das Richtige in diesem Moment. Der Angler wich einen Schritt zurück und dann, weil ich mich immer noch nicht zurückhalten konnte, drehte er mir den Rücken zu, stieg über einen grünen Teppich aus Klettenlabkraut, an breitwegerich und vogelknöterich vorbei und verschwand wortlos hinter einer Silberweide. Erst als ich den Berg hinauf nach Größnitz lief, schlief das Lachen allmählich ein. Ich ging an den Brombeerbüschen vorbei und dachte an das, was vor ein paar Tagen geschehen war. Vielleicht hatte mir mein Verlust deshalb nichts ausgemacht. Ganz sicher sogar. Das Telefon hatte geklingelt. Anne war im Garten mit den Pflaumen beschäftigt. Ehe sie Farbe bekommen, werden sie faul und fallen vom Baum, eine nach der anderen. Das geht nun schon ein paar Jahre so. Ich kümmerte mich gerade um die Kirschen, als ich das Klingeln hörte. Ich hatte Wasser und Zucker aufgekocht, hatte die Stiele der Kirschen entfernt, schließlich auch die Kerne. Ich hatte sie gewaschen und nun war ich dabei, sie in die Einmachgläser zu geben. Das Wasser im großen Topf dampfte schon. Ich wusch mir schnell die Hände unter kaltem Wasser ab, wischte sie an der Hose trocken, doch als ich schließlich abnehmen wollte, war es schon zu spät. Es war Daniel gewesen. Ich wollte sofort das Fenster öffnen, um Anne herbeizurufen oder ihr zumindest Bescheid zu geben, denn dass er sich noch einmal bei mir melden würde, daran hatten wir beim besten Willen nicht mehr geglaubt. Nachdem wir das erste Mal miteinander sprachen, hatte ich seine Nummer im Telefon gespeichert. Daran, wie ich diese Buchstaben und die Ziffern tippte und wie meine Hand plötzlich vor Freude zitterte, denke ich genauso oft wie an den Umstand, dass ich drauf und dran war, seine Nummer wieder zu löschen. Damals, nach meiner Rückkehr aus Leipzig. Aber als ich Anne sah, auf der letzten Sprosse der Leiter stehend, eine winzige grüne Pflaume in der Hand haltend, die sie aufmerksam musterte, so wie eine Ärztin einen Patienten begutachten würde, da entschied ich mich dagegen. Ich wählte Daniels Nummer. Plötzlich und zum ersten Mal seit vielen Jahren kam mir der Satz wieder in den Sinn, den mein Vater vor so langer Zeit hatte fallen lassen, als wir an der Unstrut saßen und darauf warteten, dass ein Karpfen biss. Wo die Ungewissheit endet, beginnt das Träumen. Ich wusste noch immer nicht, was er damit gemeint haben könnte, aber dass ich in diesem Augenblick, während ich das Freizeichen hörte und darauf wartete, dass mein Sohn ans Telefon ging, unverhofft an meinen Vater denken musste, rührte mich auf eine Art und Weise, die mir nicht unangenehm war. Dann nahm er ab. »Martin«, sagte ich. »Ich hab dich eben angerufen«, sagte er. »Ich hörte den Lärm von Baumaschinen im Hintergrund. Es klopfte und hämmerte.« »Ich weiß«, sagte ich und beobachtete Anne währenddessen. Sie stieg von der Leiter, suchte und fand meinen Blick, um dann auf die Pflaume zu schauen, die sie auf ihrem Handteller präsentierte, die Schultern zu zucken und den Kopf zu schütteln. Aber darauf reagierte ich nicht. »Ich wollte dich etwas fragen«, sagte er, und jetzt ließ der Krach der Baumaschine nach. Vermutlich war er in ein anderes Zimmer gegangen. »Was denn?«, fragte ich mit dünner Stimme, lief mit dem Telefon in der Hand ins Wohnzimmer und setzte mich auf das Sofa. Wir würden bald ein neues kaufen müssen. Ich sank so tief nach unten, dass ich genauso gut auch auf dem Boden hätte sitzen können. Er atmete schwer, eine Weile schwiegen wir. »Ich wollte dich«, sagte er. »Also, ich dachte, ich weiß noch, wie ungeduldig ich wurde während der Stille, die nun folgte. Ich weiß noch, dass ich nichts mehr wollte, als in Erfahrung zu bringen, warum mich mein Sohn nach all dem, was vorgefallen war, anrief. Die Stille hielt sicher nur wenige Sekunden an, aber sie kam mir so lange vor, dass der Wunsch, er möge endlich sagen, warum er mich sprechen wollte, körperlich spürbar wurde. Ein Ziehen und Drücken im Bauch und Brust. »Martin«, sagte ich, und ich hörte, wie er sich räusperte. »Du hast doch gesagt, es gibt da dieses Grab, richtig? Also mein Grab.« Er klang sehr fern. Die Verbindung war schlecht. »Ja«, sagte ich, und nun begann ich zu zittern. Ich glaubte plötzlich zu spüren, dass ich schwerer wurde und immer schwerer und dass ich ganz in diesem Sofa zu versinken drohte. »Kann ich mir das mal anschauen?«, fragte er. »Ist es okay für dich?« »Ja«, sagte ich, so leise, dass er es vielleicht nicht verstand. Und weil er nichts darauf erwiderte, sagte ich es gleich noch einmal, laut und deutlich. »Ja.« »Gut«, sagte er, »das ist gut. Wann hast du Zeit?« »Ich bin Rentner«, sagte ich und musste plötzlich lachen, wenn auch nur ein bisschen. »Eigentlich habe ich nie Zeit. Und ich glaube, dass auch er lachte. Aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Dafür war die Verbindung zu schlecht.« Und nun wurde auch das monotone Klopfen und Hämmern wieder lauter. Übernächstes Wochenende? Ja, sagte ich und dann noch einmal, ja. In ein paar Tagen kann ich dir sagen, wann ich genau komme. Hier ist gerade die Hölle los. Aber das ist es ja eigentlich immer, sagte er. Und nach einer kurzen Pause, abgemacht? Ja, sagte ich. Aber das Gespräch war noch nicht zu Ende, so wie ich gedacht hatte. Gerade ist Maifliegenzeit, richtig? Fragte er. Ja, sagte ich. Aber nicht mehr lange. Gut, sagte er. Dann lass uns angeln gehen. Das überraschte mich so sehr, dass ich vergaß zu antworten. Oder möchtest du nicht? Fragte er. Doch, sagte ich. Natürlich möchte ich das. Lass es uns versuchen. Als Anne kurze Zeit später das Haus betrat, ging sie geradewegs zu mir. Sie warf mir einen prüfenden Blick zu, wie ich bemerkte. Anne spürt ganz einfach, wenn etwas passiert ist. Dann begann sie zu lächeln und ich tat es ihr gleich. Sie trat näher an mich heran und ich bildete mir ein, dass sie süß nach Pflaume roch. Sie legte ihre Hände auf meine Schultern, sah zu mir hinauf und sagte, »Und? Wer hat angerufen?«
Nachbemerkung: Dieser Roman basiert auf historischen Begebenheiten. Seit einigen Jahren ist nachgewiesen, dass es in der DDR Fälle von vorgetäuschtem Säuglingstod gab. Säuglinge wurden den leiblichen Eltern gegenüber für tot erklärt und zur Adoption an fremde Eltern gegeben. Wie viele Kinder davon betroffen waren, ist bislang unklar. Aufgeklärt sind zum heutigen Zeitpunkt 3 solcher Verbrechen. Die Zahl der Verdachtsfälle liegt jedoch bei 2000. So viele Menschen haben gute Gründe zur Annahme, dass ihre Kinder noch leben, an unbekannten Orten, bei anderen Familien. Die Mütter und Väter wenden sich zumeist an die Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR. Karin S. aus Sachsen-Anhalt, deren Geschichte Grundlage für dieses Buch ist, sucht noch immer.
Jörg Schüttauf mit der letzten Folge des Romans Maifliegenzeit von Matthias Jügler. Eine ungekürzte Lesung entstanden beim MDR. Das Buch ist bei Random House erschienen. Ab Montag liest Elke Heidenreich aus ihrem Essay Altern. Eine Lesung in insgesamt 5 Folgen.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Bis zum frühen Morgen haben Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner verhandelt. Dann war klar, die Ampel hat sich auf einen Haushalt für nächstes Jahr geeinigt. Zumindest im Grundsatz. Aus Berlin, Mario Kubina.
Einzelheiten soll es im Laufe des Vormittags geben. Aber schon jetzt ist durchgesickert, dass der Verteidigungsetat nicht so stark wächst, wie sich das Minister Pistorius gewünscht hat. Von etwa 1 Milliarde Euro zusätzlich ist die Rede. Der SPD-Politiker wollte deutlich mehr. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Faber, ist aber zufrieden. Aus Sicht des FDP-Politikers unterstreicht die Einigung, dass die Modernisierung der Bundeswehr für die Ampel Priorität habe. Wichtig an der Stelle, im sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr steht für nächstes Jahr auch Geld zur Verfügung. Zusätzlich zum Haushalt hat sich die Ampel auch auf ein Wachstumspaket verständigt. Im Gespräch sind bessere Abschreibungs